Herzlich willkommen und Manege frei zur Marketing-Marketing-Show. Der etwas andere Podcast zu Kommunikation, Media und Marketing. Durch das Programm führen Sie Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.
Wir haben jetzt dunkle Jahreszeit, der November steht unmittelbar vor der Tür, beziehungsweise ist schon da. Wir reden ja heute am 4.11. miteinander und ihr merkt, wir haben es ein paar Tage vorher aufgenommen. Nein, und wie ist dunkle Jahreszeit, man ist nicht mehr so viel draußen. Wie gemütlich hast du es denn bei dir zu Hause und wie wichtig ist dir Gemütlichkeit? Bist du so ein Kuscheltypus?
Ja, es ist mir sehr wichtig. Gemütlichkeit ist natürlich, da sprechen wir gleich drüber, was ist denn per Definition Gemütlichkeit? Aber ich mag es gerne aufgeräumt und ich mag es gerne abgestimmt. Also das heißt, Gemütlichkeit definiert sich für mich auch so ein bisschen, damit meine ich gar nicht Design, aber es muss irgendwie alles zusammenpassen. Kerzen ist ein wichtiges Thema, ein Kamin, den wir haben, schätze ich sehr, also einen offenen Kamin, und der natürlich wahrscheinlich nur zweimal im Jahr brennt, aber man hat ihn, und das ist für mich Gemütlichkeit extrem wichtig.
Du hast ja auch Katzen, ne? Das ist ja auch so ein Indiz. Ja? Und sind denn die Katzen auch farblich abgestimmt mit dem Rest der Einrichtung?
Nee, so weit geht es nicht. Ich habe mit ihnen ernsthaft gesprochen, ob wir da über Tönung nachdenken möchten, aber Katzen sind ja Gemütlichkeit pur.
So, und das ist unser thematisches Thema für heute. Wir bringen nämlich das Thema Gemütlichkeit mit Marketing zusammen und nutzen auch gerne den wirklich zum Erbrechen bereits benutzten Begriff Hygge und Hyggelig aus Dänemark kommend und reden ein bisschen darüber, ob das tatsächlich ein Trend ist oder ob das ein Wertewandel ist und vor allen Dingen, was auch der nächste Trend ist auf dem Markt, wenn es um das Thema Probier es mal mit Gemütlichkeit geht.
Diese Folge wird euch präsentiert von der DMA, der Medienakademie, und die kommt jetzt zu Wort, stellvertretend durch uns.
Diese Episode der Marketing-Marketing-Show wird präsentiert von der DMA Medienakademie. Studium, Weiterbildung, Zukunft in der Medienbranche. Die DMA Medienakademie ist seit ihrer Gründung im Jahr 2003 eine der bedeutenden Akademien für innovative Medienbildung in Deutschland. Ziel der DMA ist es, dich bestmöglich auf den Einstieg in die Medienbranche vorzubereiten. Dafür bietet dir das Studium und die Ausbildung an der DMA die Kombination einer wissenschaftlich fundierten Ausbildung mit einem praxisorientierten Studienschwerpunkt. In Praxisphasen und semesterbegleitenden Projekten setzt du dein Wissen um und arbeitest in interdisziplinären Teams. Zudem profitierst du vom breiten Netzwerk der DMA, welches von Kooperationen mit Unternehmen aus der Praxis und Dozenten aus der Medienbranche geprägt ist. DMA – Studium, Weiterbildung, Zukunft in der Medienbranche.
Das thematische Thema. Ein Thema kann jeder. Aber nur Marketing hat das thematische Thema. Heute.
So, also, unser thematisches Thema für heute lautet Gemütlichkeit und Marketing. Tatsächlich eigentlich ja so ein Rückzug, Gemütlichkeit. Und so ein wirklicher Trend ist das gar nicht, weil ich kann mich erinnern, wir haben es ja anders genannt, aber in den 90ern gab es schon diesen Begriff Cocooning, von diesem Cocoon, dass man sagte, oh, wir gehen nach Hause und wir kuscheln uns da ein wir kochen gemeinsam und gehen nicht mehr essen und wir machen so Pärchenspieleabende, was ja in meinen Augen wirklich eine Vorform der Hölle ist. Und das gab es ja alles schon. Und jetzt hieß es dann seit 3 Jahren, 2016 so ungefähr, kam dann dieser Begriff Hygge auf aus Dänemark, weil ja die Dänen auch so unglaublich lange dunkle Jahreszeiten haben und dann zu Hause mit Kerzen und Decken und Patchwork und was weiß ich alles sich ja schön machen. Und tatsächlich, du hast ja eine Statistik rausgefunden, sind die Dänen Weltmeister im Kerzenkonsum.
Ja, tatsächlich. Und nicht nur die Dänen, grundsätzlich natürlich. Also die nordischen Länder, man darf vermuten, die IKEA-Aktie ist allein auf Teelichte aufgebaut, der Erfolg der IKEA-Aktie. Und es ist auffällig, dass eben genau Dänemark, Schweden, also jene nordische Länder, die meisten Kerzen verbrauchen. Und wir haben verschiedene Statistiken gefunden, aber die Dänen weit vorne mit über 5 Kilo Kerzen im Jahr. Und wir Deutschen im Vergleich, wir kommen so auf 2,1 bis 3 Kilo maximal. Aber wir holen auf, wir haben in den letzten Jahren stark angezogen. Mhm. Das, was du gesagt hast, also der Trend, wir machen es uns zu Hause schön, wenn draußen schon alles so furchtbar ist, in Anführungszeichen. Das ist bei uns auch im Kommen.
Tatsächlich hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren der Kerzenkonsum in Deutschland verdreifacht. Mhm. Ja, also wir sehen, das ist tatsächlich massiv und wir sehen, dass ganze Industrien auf diesen Trend aufgesprungen sind, bis hin zur Medienindustrie. Wir haben Zeitungen, die auch Hygge heißen und wo es darum geht, wie kann ich das schön machen, wie kann ich Blätter sammeln im Park und daraus noch was Schönes basteln. Frage ist tatsächlich, ist das jetzt ein kurzlebiger Trend? Ist das jetzt irgendwann wieder vorbei und die Leute gehen wieder raus, wenn es dunkel ist? Oder, was ja manche durchaus vermuten, ist das ein Wertewandel? Also haben wir jetzt eine lange Zeit von, wie es so schön heißt, Neo-Biedermeier? Hm.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass, was ich gerade ganz kurz angeteasert habe, da draußen die böse, schlimme, laute, schmutzige Welt, dieses Abkapseln, das, was wir in den 90ern ja schon mal hatten, was du gerade erwähnt hattest, das Cocooning, ist sicherlich ein Grund auch und hat den Grundstein gelegt, dazu jetzt in diese Kuschelphase zu gehen. Und man darf annehmen, dass das noch eine ganze Weile anhalten wird. Zumindest sagt die Forschung das und sagen die Statistiken das. Und das ist nicht nur die Kerze, sondern wenn wir mal gucken, auch auf das Thema Kochen. Also früher gab es ein Rezeptbuch, das war recht unemotional, da waren nämlich die Zutaten. Und wenn wir heute auch in Zeitschriften, in Kochbücher gucken, da ist wieder das Storytelling, aber das ist sehr lifestyleig. Da wird im Grunde genommen, also zum Erbseneintopf legt man nicht irgendeine Tischdecke auf den Tisch, sondern genau diese Tischdecke. Also es hat schon irgendwie dieses, das Zuhause zu optimieren, dann wiederum, da ist ja wieder fast ein bisschen Stress dabei, da gucken wir auch gleich nochmal drauf. Ganz interessanter Bogen dahin. Ist das denn alles so richtig und gut für uns? Aber deine Frage war, entwickeln wir uns da weiter? Wird das wieder aufhören für mein Gefühl? Und was ich so beobachte, das wird noch eine ganze Weile anhalten.
Also vielleicht dann doch eher ein Wertewandel. Wertewandel heißt ja tatsächlich, also Werte sind ja etwas, was sehr lang anhaltend ist. Ja, wir unterscheiden im Marketing zwischen Einstellungen und Werten. Einstellungen sind meistens einem Objekt gegenüber und im Marketing lieben wir Einstellungen, weil die können wir selber relativ schnell in den Köpfen der Leute umdrehen und verändern. Werte sind wesentlich massiver. Also Werte sind ein Bündel von Einstellungen, die miteinander verdrechselt sind und die eben sehr schleichend langsam sich entwickeln und die auch wesentlich schwerer zu beeinflussen sind. Der Wertewandel würde tatsächlich bedeuten, dass dieser Rückzug ins Private stattfindet, wenn es eben in der Politik vor allen Dingen oder in der Wirtschaft ungemütlich wird, dass man sagt, ich ziehe mich zurück. Und das haben wir vielleicht gesehen, also mal Generation Greta ausgenommen, aber wir haben die letzten 20 Jahre eine junge, unpolitische Menschen eigentlich gehabt, für die alles andere wichtiger war als, oder sie sich mit den Begebenheiten eher abgefunden haben dann letztendlich. Und dieser Begriff des Biedermeiers entstammt ja einer Zeit des vorletzten Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts, wo wir das schon mal hatten, dass im Umbruchzeiten von Politik und auch von Wirtschaft eben dieses Biedermeier zum Tragen kam und in diesem Biedermeier die Leute auch, weil die Staaten, die es damals noch gab, großen Wert auf Überwachung gelegt haben, sich in ihre vier Wände zurückgezogen haben. Das Bürgertum, das Bildungsbürgertum ist damals emporgekommen, aber so Sachen wie Hausmusik und Lesezirkel und der private Salon und sowas sind alles Zeichen für zumindest eine Zeit lang unpolitisches Biedermeier. Und dieser Rückzug ins Private und zu sagen, was geht mich das große Weltraunen da an, ist vielleicht auch nachvollziehbar, wenn man sich sagt, meine Güte, die Politik ist so bekloppt geworden. Wenn wir uns so den einen oder anderen Präsidenten angucken und das nur noch über Tweets miteinander verhandelt wird, dass man, oder als alter Brite, Halbbrite, wenn wir uns das Brexit-Gezieher angucken, dass man einfach sagt, ich habe die Schnauze voll und ich setze mich aufs Sofa, kuschel mich ein, mache eine Kerze an und gucke den ganzen Tag nur noch Netflix.
Ja, und der Trend ist nicht nur auf Netflix und Kerze zu beziehen, sondern wir müssen uns Marktzahlen anschauen und haben uns Marktzahlen angeguckt. Und das kann man auch spüren, wenn man sein Umfeld beobachtet. Übrigens nicht nur hier in Deutschland, das gilt auch für mein aktuelles Lebensumfeld, für Großbritannien, die eine ganz andere Art und Weise haben, sich ihr Zuhause, in der Regel ein sehr kleines Zuhause, zumindest für auf der Londoner Fläche gemessen, schön machen. Aber dieses My Home is My Castle und dort wird rein investiert, das gibt es dort natürlich auch. Und wenn wir uns Ausgaben angucken im DIY-Bereich, also Do-It-Yourself, Baumarkt und Co., da wird unglaublich viel Umsatz gemacht. gemacht, eben auch in diesen Bereichen, nicht ins Stiefmütterchen, sondern wir machen uns unser Zuhause schön. Dort geht ganz viel Marketing auch rein, also auch Videotutorials und all das. Die großen Ketten haben den Trend erkannt. Mach es dir zu Hause auch selber schön, ohne externe Hilfe. Ein stark steigender Markt. Das Kochen haben wir gerade erwähnt. Die Gastronomie leidet extrem darunter, dass es diese vielen, vielen Kochsendungen gibt, die ich wiederum zu Hause genießen kann, im Fernsehen oder eben auch gestreamt und dann ermutigt werde, zu Hause selber nachzukochen. Ich muss das Haus noch nicht mal mehr verlassen, weil passend zu den präsentierten Rezepten und Kocharten, die dort präsentiert werden, bekomme ich die Zutaten auch noch tiefgekühlt, wenn es sein muss, nach Hause geliefert. Und das alles geht sehr zentriert in das Zuhause, das Schloss zweimal rumschließen und Kerze anmachen.
Ja, wunderbar. Und eigentlich ist ja der Witz an der Angelegenheit, dass man das früher vielleicht noch gemacht hat, weil es draußen Ungemütlichkeit und schneereich war. Wir haben jetzt ja so warme Winter, auch der nächste soll sehr warm werden, dass man ja eigentlich rausgehen könnte.
Ja, oder weil vielleicht auch draußen gar nicht genug Angebot war, Freizeitangebot. Ja. Da sind wir uns wohl einig, zumindest in den großen Städten, aber auch in den ländlichen Regionen gibt es ein Einkaufszentrum nach dem anderen. Es gibt Kino, es gibt Theater. Die Landschaft, die kulturelle Landschaft in Deutschland ist ja wirklich gut bestückt.
Aber Leute wollen Atmosphäre und Atmosphäre in ihren eigenen vier Wänden und das geht halt zum einen über, also eigentlich haben wir weniger Wohnungsbrenner, müsste eigentlich viel häufiger brennen, weil wir Kerzen
haben. Kerzen.
Ich meine, ich finde ja auch toll, diese elektrischen Kerzen mit diesem Flackerlicht da drin, wo man gar nichts mehr anzünden muss, ja, auch das, also die...
Ist ja jetzt in der Feinstaubdiskussion auch angeraten.
Ah, sehr gut, ja, also auch
der diese Adventskranz Illusion, bringt uns ja um.
Diese Illusion, die man hat, mich bringen die Adventsplätzchen eher um als der Adventskranz, aber das ist ein anderes Thema, das wollen wir an dieser Stelle nicht ausarbeiten. Nein, also wir haben eben diese, es gibt so diese 10 wichtigsten Hygge-Faktoren, ja, die finde ich auch sehr schön. Also Atmosphäre schaffen ist tatsächlich das eine. Also man früher sagte, scheißegal, wie es zu Hause aussieht, die Leute kommen ja meinetwegen oder weil es Bier umsonst gibt, ist heute nicht mehr der Fall. Und du sagtest vorhin schon, es gibt ja tatsächlich einen Wettkampf, wer entspannter ist. Also es ist der Deutsche, ich glaube, es ist ein deutsches Ding auch ein bisschen. Also der Deutsche tendiert ja aus allem immer ein Statussymbol zu machen.
Ja, ist immer ein Wettrennen, ne?
Ja, mein Auto ist größer als deins, mein Weber-Grill ist heißer als deiner und ich habe es ja viel gemütlicher als du, weil ich habe 3 Kissen mehr und eine Kerze und da muss aufgerüstet werden, dann kommt noch die Duftkerze dazu und Thema Duftkerzen,
schlimm ist. Ja, aber interessant, das Auto, das ist ja nun heutzutage, da ist ja, sind wir ja in der Scham, das ist ja hart vom Angeben in die Scham gerutscht, genau wie die Leberwurst und der Sonntagsbraten, aber bei den anderen Sachen stimmt das und das, was ich vorhin kurz angedeutet habe, dass das schon fast wieder stressig wird, also nach dem Motto, wer ist denn entspannter?
Genau.
Wir sind entspannter.
Ich bin entspannter als du und übrigens eine Duftkerzenscham würde ich auch sofort als Petition unterschreiben wollen, weil diese artifiziellen Gerüche sind ja auch wirklich jenseits der Grenze des Zumutbaren. Ja, also kommst du manchmal in so eine Wohnung rein, wo die Leute dann so 12 Kerzen anhaben und du denkst, du bist irgendwie im Chemielabor, wo der einer mit Parfumreck rum experimentiert.
Komm doch mal mit einer Taucherflasche rein und Sauerstoff.
Mach ich demnächst.
Ist das vielleicht ein deutlicheres Zeichen. Wenn wir diese Petition starten, dann ist Markus euch extrem dankbar und dankbar führt uns zum nächsten wichtigen Hygge-Faktor, die Dankbarkeit. Und sei den Dingen gegenüber dankbar, sei den Dingen gegenüber achtsam. Und bei Achtsamkeit fällt mir sofort nochmal ein ganz anderer Trend, der aber auf das Thema einzahlt, nämlich zu Hause alles auch wunderbar aufgeräumt zu haben, nicht zufällig aufgeräumt zu haben, also keine zufällige Ordnung, sondern sehr achtsam und sehr genau eine ganze Aufräumindustrie über Buch, Hörbuch, TV-Sendung, Netflix-Channel, hat sich darum gebildet. Alles. Sehr spannend.
Ja, na, spannend ist gut. Marie Kondo, wie die Dame ja heißt, bei Netflix.
Ich bin auf den Namen nicht gekommen und ich wollte einfach drumherum labern.
Ich habe das gesehen und sich von jedem Stück, das man verabschiedet, sich dann auch zu bedanken. Genau. Das hat was mit Religion zu tun. Sie kommt ja aus einem asiatischen Land. Es gibt eine Religion, die tatsächlich auch den Dingen Leben zuspricht und deswegen bedankt man sich und dann wird das besonders gefaltet. Also ich habe ich bin jetzt doch ein bisschen älter schon, aber wirklich seit 30 Jahren lebe ich nach dem Motto, der Normalsterbliche hält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos. Ja, bei mir sieht es unaufgeräumt aus, nicht gezielt oder geplant unaufgeräumt, sondern echt unaufgeräumt. Und auch diese Achtsamkeit, also wirklich jeden bisschen 48 Mal durchzukauen und sowas, halte ich ja auch wieder für eine gute Marketingidee von arbeitslosen Coaches, um Leute dazu zu erziehen, irgendwie ein bisschen genauer hinzugucken. Aber dieses Dankbarkeit, und ich muss auch den Dingen dankbar sein und ich muss auch nochmal, bevor ich die Wurst esse, das Schwein worshipen, dass ich da, hey, Kinder, lasst doch auch mal die Kirche im Dorf sein. Mann, lass mich doch mal im Frieden.
Lass ihn doch mal in Frieden. Ja. Frieden übrigens, schönes Stichwort, Markus, als hätten wir es abgesprochen. Frieden, so sagen die Hygge-Faktorenmacher, ist der dritte Hygge-Faktor. Frieden, lass das Drama ruhen, lass die Politik draußen und darauf, das ist, glaube ich, so sicherlich das zentrale Element. Draußen das Böse, hier drinnen Kaminfeuer, Katze, Duftkerze.
Ein Traum. Ich habe übrigens das vierte Thema hier bei mir gerade vor der Nase und das vierte Thema ist eins, wo ich sage, so, wir können die anderen
jetzt wird's interessant.
Wir können die anderen neun getrost in die Tonne treten. Ich bin beim vierten vollkommen zu Hause. Das sind nämlich ist das Thema Genuss und hier steht tatsächlich mit dazu das Thema der 4Ks und die 4Ks sind Kaffee, Kuchen, Kekse und Kakao. Und das Thema Kekse überhaupt, also ich war jetzt ja im letzten Jahr, ich und das Krümelmonster, nein, tatsächlich, ich war letztes Jahr zweimal in Kopenhagen und also mit Keksen kannst du mich auch totschmeißen, aber Zimtschnecken, ja, also wenn in Kopenhagen ist so Kaffee, Kakao, Zimtschnecke, ein paar Kissen, eine Kerze, ach guck, jetzt bin ich doch angekommen, ja, das ist dann, und da gibt es übrigens in Kopenhagen auch sehr schön, also jedes kleinste
der zweite Moderator ist gerade ohnmächtig geworden,
hat dort eben wirklich eine Hügeligkeit. Und ja, also diese Genussschiene, aber brauche ich dafür immer eine Kerze? Ich weiß es ja nicht. Ja, was hast du denn noch Schönes auf dieser Liste rausgefunden?
Zu den Hygge-Faktoren, zu unseren 10 Hygge-Faktoren. Wir hatten die Atmosphäre, Dankbarkeit, Frieden, Genuss und es geht mit dem Buchstaben G weiter mit der Gleichheit. Da könnten wir fast philosophisch schon werden. Die Gleichheit beschreibt also, dass wir kommt vor dem Ich und alleine kuscheln ist ja auch nicht so einfach. Das macht also auch da, finde ich, total Sinn.
Aber man kann sehr gut mit sich alleine kuscheln.
Man kann sehr gut,
das hat, natürlich. Woody Allen schon mal auf den Punkt gebracht. Masturbation ist lieber an und für sich.
Ja.
Und natürlich kommt jetzt wieder der Punkt, es kommt aus den nordischen Ländern. Ja. Und da haben wir ja auch dieses ganz starke Gemeinschaftsgefühl und die ordnen sich da auch alle dann unter. Das ist vielleicht in unserer Ego-Gesellschaft, die wir hier haben, ja, wo ja schon so ein
kleines... Ich kuschel mit mir selbst.
Genau, wo so ein kleines Mädchen wie Greta Thunberg schon alle Leute hier in Panik versetzt, dass sie dann ihr Auto abgeben müssten oder sowas. Ja, dann muss man ein bisschen an sich arbeiten dann, ja, mit der Gleichheit. Und das dann eben auch in eine Harmonie bringen, auch das so ein Schlüsselwort, wenn es darum geht. Harmonie wird dann immer gerne damit transportiert, dass man sein Ego aus der Gleichung raushalten soll. Ah, frage ich mich mal, welche Gleichung eigentlich, aber gut. Aber so Genuss, Gleichheit, Harmonie, Friede, Dankbarkeit. Ja,
damit der Markt da draußen und die Firmen, die alles Mögliche auch fürs Hügeln herstellen, auch was zu tun bekommen, ist einer der Hügelfaktoren übrigens auch der Komfort. Komfort im Sinne von entspann dich, entschleunige dich, lass dich fallen. Und dafür haben die Firmen da draußen natürlich genau die richtigen Möbel, die richtigen flauschigen Decken und all das, was man eben für ein komfortvolles Entspannen benötigt.
Immer noch ein großes Thema, dieses Entschleunigungsthema. Ja. Also ich finde beides jetzt wirklich inflationär übertrieben. Zum einen diese vielen Achtsamkeitsseminare, wo wir schon gesprochen haben, dieses 48 Mal durchkauen und die Rosine so langsam im Mund zergehen lassen, dass man irgendwie noch herausschmeckt, wer den Stock gepflanzt hat.
geerntet nachmittags um 4.
Ja, also das sind und auch dieses lass dich fallen und entschleunige dich, eben, das ist in der Großstadt ja sehr schwer, sich zu entschleunigen. Wenn ich in der Uckermark wohne, ist das auch kein Problem. Auch dann eben dieses sei im Hier und Jetzt, ja, also die Entschleunigung und Präsenz zeigen und mach doch mal dein Handy aus, Digital Detox, das ist ja wieder ein schöner Begriff, den ich da finde. Es gibt ja mittlerweile wahrscheinlich auch Hügercamps an der Ostsee, wo man dann so als N20er anfängt, Anfang 30er nochmal so Kindergeburtstag machen kann oder so Jugendfahrten.
Und das Handy eingezogen. Und
eingezogen, ja. Und dann lernen die wieder zu schnitzen und Kastanienmännchen wahrscheinlich zu stecken. Das braucht man übrigens alles nicht, wenn man Kinder hat, by the way. Ja? Also deswegen sind die auch noch so jung, die das machen. Wenn man Kinder hat, bastelt man das ganze Jahr über Kastanienmännchen. Nein, ganz so schlimm ist es nicht.
Wir haben noch zwei Hygge-Faktoren, Markus, nämlich den Schutz und das Zusammensein. Und zum Zusammensein habe ich eine tolle Statistik gefunden, haben wir eine tolle Statistik gefunden. Es gibt ja, wie ihr wisst, da draußen für wirklich alles Statistiken. Und das zahlt so ein bisschen auch auf das Thema Gleichheit ein und auf das Thema Kuscheln. Darum geht es nämlich. Und die Ersteller dieser Studie haben gefragt, wie oft denn der Deutsche im Durchschnitt kuschelt. Frauen und Männer wurden gefragt. Was glaubst du? Wer kuschelt wie oft? Wer kuschelt öfter? Für wen ist das überhaupt ein Thema? Was würdest du sagen?
Also ich würde jetzt ja aus dem Bauch heraus sagen, dass das natürlich irgendwie gleich sein müsste, weil...
das wäre schön.
Ja, ne? Also das ist ja, wie soll...
Ja, das ist ein guter Punkt, denn die Statistik sagt, dass wir also über 50% kuscheln fast jeden Tag. Und jetzt wird es interessant, 66,3% der Frauen kuscheln fast jeden Tag und 57,3% der Männer. Das heißt, die Differenz daraus, da kuschelt die Frau alleine.
Oder mit dem Haustier?
Sind Katze?
Haustiere abgefragt?
Haustiere spielen da keine Woche. Keine Rolle.
So, aber ja. Dann kommen wir ja doch wieder auf den Punkt, dass dieses Kuscheln und diese ganzen Angelegenheiten doch mit sich selber dann geht.
Ja, absolut. Ja,
also man muss ja auch sich selbst mal in den Arm nehmen können. Das ist bei meinem Körperumfang ein bisschen schwieriger, das zu bewerkstelligen, aber ich glaube ja diesen ganzen Statistiken nicht. Das ist ja immer so. Es gab ja immer diese Statistik, dass man fragt, wie viele Sexualpartner haben sie gehabt. Und da haben Männer auch immer deutlich mehr als Frauen, wo man sagt, wie kommt denn das eigentlich zustande?
Ach,
und
woher denn wohl?
Dann sagen die Psychologen ja, die Männer übertreiben und die Frauen möchten eben nicht irgendwie schlecht dargestellt, sich da schlecht dargestellt sehen und
den Schlampenfaktor ausschalten.
Genau. Deswegen untertreiben die immer. Und das ist vielleicht hier ganz genauso. Vielleicht wollen die Männer einfach nicht zugeben, dass sie Kuschelweicheier sind, die am Tag dann irgendwie 2 Stunden lang.
Aber total beruhigend in dieser harten Welt da draußen, nie kuscheln nur 1,8% der Frauen und 1,7% der Männer. Also die Nie-Kuschler sind wirklich, die gehen unter in der Statistik. Die gibt es nicht.
Die umarmen dann einen Baum vielleicht.
Vermutlich.
Unterm Strich, wenn ich mir diese 10 Faktoren angucke, die als die 10 wichtigsten Hygge-Faktoren gelten, ganz im Ernst, das geht doch auch auf so ein Neospießertum zu. Also wir haben jetzt ja gerade den Hipster gehabt und den haben wir abgegessen jetzt, aber echt jetzt mal ohne Flachs, wenn ich mir so manchmal so junge Leute angucke, ja, ich meine, das Schimpfen auf die Jugend ist ja ein Privileg des Alters.
Wird gerne genommen.
Und ich meine jetzt gar nicht mal so die Leute Anfang 20 oder so, wo man sagt, ja komm, die können nichts dafür, aber so diese Anfang 30-Jährigen, die treiben mich ja wirklich in den Wahnsinn. Zum einen dieses ewige Pippi Langstrumpf-Peter Pan-Syndrom, dass sie nicht erwachsen werden wollen. Mhm. Und zum anderen aber, die sind ja zum größten Teil spießiger als ihre eigenen Eltern.
Ja, ganz viele.
Ja, dann kommen nämlich genau diese ganzen Faktoren dazu. Und wenn man so im Kaffee sitzt und man hat die am Nebentisch, ich kann denen ja gar nicht zuhören. Ja, dann muss ich ja mit die Hand so aufschützen, dass der eine Finger das Ohr zumacht, weil das befällt mich und führt zu seinem leichten, unterschwelligen Agro-Sein. Also das ist tatsächlich so ein Neospießertum. Ja? Und auch dieses Zurückziehen, dieses Cocooning, was wir schon hatten. Also bei aller Liebe, für mich zumindest ist das nichts. Ich möchte ja nicht sagen, dass das für alle nichts sein muss, aber das ist auch so diese Schrebergärten-Renaissance und dieses wieder mit dem Stricken anfangen und ich ziehe jetzt meine Zucchini auf den Balkon. Also
Alles ist halt eine Frage der Dosierung.
Es ist so. Im Übrigen, der nächste Trend, der kommt, das ist jetzt einer, der mir auch wieder sehr in Lauf spielt. Nach Hygge ist es Nixen. Mhm. Und Nixen heißt einfach mal nichts tun und gar nichts mehr machen. Also auch gar nicht mehr gemütlich sein, sondern wahrscheinlich nur umfallen, auf dem Sofa liegen, die Decke angucken und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen.
Aber du meinst die Decke, die die Wohnung umgibt, nicht die Kuscheldecke.
Genau, nicht die Kuscheldecke und einfach gar nicht. Also null, nur noch einfaches Sein und Atmen oder ähnliches. Und ich glaube, wir sollten da auch gleich jetzt im Anschluss an dieses Gespräch anfangen, den ersten Ratgeber zu schreiben, Checklisten rauszugeben, die 10 wichtigsten Punkte fürs Nichtstun. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Form der extremen Achtsamkeit, wenn man gar nichts mehr macht.
Den Nixie-Score.
Ja, den Nixie-Score finde ich sehr schön. Ja. Also im Nichtstun bin ich übrigens ganz groß drin, wenn ich nicht immer gestört werden würde.
Aber, ja, stimmt.
Ansonsten bin ich hervorragend im Nichtstun. So, Fazit. Ist das jetzt etwas, wo wir im Marketing sagen müssen, okay, zieht sich noch endlos lange hin oder haben jetzt die Firmen, die das abgegrast haben, es zu Ende abgegrast?
Also ein paar Firmen nehmen jetzt gerade nochmal so richtig Schwung, also so West Wing und wie sie alle heißen, die genau auf diesen Faktor einzahlen, made.com, die mit dem passenden Fell auf der Reclamiere? Nee, das heißt doch falsch. Wie heißt denn das?
Chaiselong. Oder auf dem Sofa.
Ja, Sofa. Also diese Firmen, die haben natürlich da genau an der richtigen Stelle angefasst und angefangen. Und wenn man den Zahlen da glauben darf, dann ist das ein Markt, der weiter wächst und wo die Leute sich auch bei Pinterest auch nochmal so ein Teil, was da natürlich extrem reinspielt. Ja, ja, mach es dir schön, alles genau. Ton
ich,
in Ton.
Ich habe es hügeliger als du, ja. Weil ich ja, da kann man dann auch seine Pinterest-Fotos und seine Instagram-Bilder natürlich noch weiter aufpimpen.
Genau.
Gibt es einen Hügelfilter eigentlich? Bestimmt.
Musst du bestimmt. Auch mal gucken, für ja, Sofa zu Hause
einen Hügelfilter?
Ja, so, das wäre doch was. Ne? Also, wo man so die Decken drapiert, die es gar nicht gibt.
Ja. Ja. Gucken, wieder eine Geschäftsidee. Wir sollten jetzt mal langsam in Medias Res gehen. Also wir sehen, die eine Fortsetzung tatsächlich von diesem Gemütlichkeit ist das Nichtstun, was jetzt dann vielleicht eine Renaissance erlebt, aber vielleicht gehen die Leute ja irgendwann auch mal wieder raus, ja, und ziehen sich nicht nur zurück, sondern entdecken, dass man mit anderen Menschen auch über andere Dinge reden kann, ja, die jetzt nicht nur Kerzen und Decken sind und Kissen. Ich bin gespannt, welche Werte dann uns als nächstes ereilen werden, und dann können wir uns wieder die Frage stellen, müssen wir das mitmachen oder kann das weg?
Ja, richtig. Ich will noch eine kurze Sache aufmachen, weil wir müssen uns ja fragen, wir podcasten ja hier, wir lieben Podcasts, wir lieben das Format schon viel länger, als wir es selber aktiv betreiben. Ihr da draußen liebt hoffentlich Podcasts, sonst würdet ihr uns nicht zuhören. Das ist ja auch ein bisschen hügeln, dieses Podcast. Man ist für sich, man steckt sich die Stöpsel ins Ohr. Oder sollten wir dazu aufrufen, gemeinsam zu podcasten auf dem Sofa und danach darüber zu sprechen? Das wird auch
mal. Das machen so die 14-, 15-Jährigen, die ich in der Bahn immer sehe. Die
ja.
Einer hat immer so einen Knopf im Ohr und die andere hat den anderen Knopf im Ohr und dann hören die ihre Musik
das ist es.
Miteinander. Aber man kann ja auch einen Podcast ohne Kopfhörer hören und über die Lautsprecheranlage ja. zum Beispiel. Ja, und dann gemeinsam lauschen und
reflektieren.
Ja, so wie früher vom Fernseher gemeinsam kann man jetzt ja auch von der Bluetooth-Box gemeinsam sitzen und sich das dann anhören.
So machen wir das.
Nein, also obwohl wir natürlich auch wissen, dass Podcasts ja eben nicht nur auf dem Sofa gehört werden, sondern gerne auch beim Pendeln in der Bahn.
Auch da draußen.
Oder beim Sport, wenn man Ausdauertraining macht oder ähnliches. Man findet es ja ganz angenehm, die Stimme im Ohr zu haben, weil ewig die gleiche Musik ist ja auch anstrengend.
Gut, Markus, dann haben wir gehügelt. Wir kuscheln heute einfach noch mal kurz, bevor ja. wir nach Hause gehen.
Ab morgen soll es kalt werden und der Herbst soll kommen. Dann ist jetzt die beste Zeit, um zu hügeln. Und meine Frau hat diverse Dekokästen im Keller, die jetzt wahrscheinlich demnächst hochgeholt werden. Und dann ist das auch wieder ganz gemütlich bei uns zu Hause.
In diesem Sinne.
Unser heutiges Marketier, das ist... Ich glaube, das erste Mal, dass wir so eine Cross-Promo machen.
Ja.
Finde ich auch mal ganz spannend.
Ganz verrückt.
Ganz verrückt, denn die meisten wissen wahrscheinlich, dass wir neben der Marketing-Marketing-Show noch einen zweiten Podcast schon seit längerer Zeit betreiben. Und das ist das Rendezvous unterm Neonlicht. Und in diesem Podcast geht es um das Thema Jungsein in den 80er Jahren in West-Berlin. Wir sind ja beides West-Berliner. Den findet man natürlich auch dort, wo man diesen Podcast findet, nämlich auf allen Podcast-Kanälen. Und vor einer Woche haben wir dort die Folge 10 veröffentlicht. Da ging es um den Mauerfall und wir hatten einen wunderbaren Interviewgast dabei gehabt, nämlich den Thomas Bechtle. Und der hat uns sehr viel von seinem Ostberliner Blick zum Mauerfall erzählt. Das war auch sehr spannend.
Positiv, aber auch kritisch, aber eben ein ganz anderer Blickwinkel. Viel mehr will ich gar nicht spoilern, muss ich ja wohl sagen.
Das Ganze war so unglaublich spannend, dass wir mit Thomas auch gesprochen haben, wie das denn war, als die Mauer gefallen ist und auf einmal die bunte Konsumwelt da war und die Werbung über sie eingebrochen ist und sie diese bunten Bilder hatten und eine größere Verfügbarkeit, die ja so schnell sich noch gar nicht in den Läden in Ostberlin gezeigt hat, sondern immer noch in Westberlin war. Und weil wir es so spannend fanden, haben wir tatsächlich gesagt, wir machen Thomas Bechtle zu unserem Marketier in dieser Sendung. Ihr hört also jetzt gleich unser Interview mit ihm zu diesem Thema. Wer das gesamte Interview mit ihm hören möchte zum Thema Mauerfall, dem sei unser Rendezvous unterm Neonlicht Episode 10 empfohlen.
Und wenn ihr wissen wollt, was er als allererstes von den ersten 100 Westmark gekauft hat, dann bleibt ihr jetzt dran. Nach dem Opener zum Marketier gibt es die Antwort.
Das Marketier. Menschen, Marketiere, Sensationen. Wir präsentieren ein ganz besonderes Exemplar aus dem Marketing-Zoo. Alte Hasen, junge Füchse, aber immer kluge Köpfe. Jetzt im Interview unser Marketier.
November 1989, Trabis erobern den Westen, Berlin im Ausnahmezustand. 100 D-Mark Begrüßungsgeld für jeden DDR-Bürger und dann geht es ab ins Einkaufsparadies. Die Euphorie für die Besucher von drüben ist bei manchen Westberlinern allerdings schnell verflogen.
Es macht mir keinen Spaß mehr rauszugehen, weil alles überfüllt ist.
Die Taxifahrer kennen die Westberliner Gefühlslage.
Und dann meckern sie, dass sie ein bisschen anstehen müssen. Und manche haben sogar Angst, dass es zu wenig zu essen gibt, weil alles weggekauft wird.
Doch die meisten zeigen Verständnis.
Sie haben 40 Jahre Unannehmlichkeiten gehabt. Und da sollten wir dieses kleine bisschen in Kauf nehmen, dass wir vorübergehend ein bisschen Stress haben, ja?
Familienvater, einen kleinen Sohn, Begrüßungsgeld abgeholt. Ich glaube, es gab 400 D-Mark oder irgend sowas für jeden 100 und was auch immer. Wir hatten Geld und wir hatten eine Wohnung. Und wir hatten das Bestreben, irgendwie was für unsere Wohnung, irgendwas, was man gebrauchen könnte, irgendwie zu kaufen. Also nicht Süßigkeiten oder Dominosteine oder
Zigaretten. Du warst das also nicht.
Ich weiß noch, wie ich in der Eberswalder Straße, die hatte mir die Grenze aufgemacht, Bernauer Straße, Eberswalder Straße, und bin in die Brunnenstraße zu Obi gegangen. Den Baumarkt gab es noch lange, so irgendwie so ein Wohnhaus, und habe mir irgend so ein Steckregal gekauft. Hab das noch mit rüber geschleppt, weil ich mit dem Trabi nicht rüberfuhr.
Ja.
Mit rüber geschleppt, der stand irgendwo im Prenzlauer Berg, habe das ins Auto gebaut und war stolz, dieses Westregal.
Mein Westregal.
In meine Wohnung aufzubauen. Und es war echt, also ich für mich muss sagen, wir waren nur irgendwie aus, was Praktisches zu kaufen, was man so in einer DDR nicht gab. Nicht Dominosteine, sondern, sondern eben, wir waren mit meiner Frau in Kreuzberg oder wo das war, bei Bilka.
Kennt ja, Bilka? Na klar. Ja,
ein Wintersupermarkt, den es nicht mehr gibt. Ein
Wintersupermarkt,
den Westwindeln für meinen kleinen Sohn, ja, der hat die gut vertragen. Also so rein praktische Dinge, da ging es nicht darum, den Kudamm gucken oder irgendwie in den Pritzer Garten gehen oder sonst. Nee, wir wollten einkaufen gehen. Wir sind mal rübergefahren, haben praktische Dinge gekauft und ich weiß noch, ich bin auch mal über die Bornholmer Brücke gegangen, dann kommt man nach dem Wedding rüber, links rüber, Stettiner Straße, so diese ganzen kleinen Seitenstraßen, und ich komme in so einem Türkengeschäft rein mit allerlei Krimskrams drumherum, und ich stand vor so einem kleinen roten Telefon mit alles in dem, also kein, der Hörer war das Telefon.
Tastatur. So ein Dallas-Telefon. So,
genau. Irgendwie, und ich rannte da rum, und irgendwie für 12 Mark nahm ich das mit und versuchte das zu installieren, und es war nicht so einfach. Irgendwann habe ich es dann in Gang gekriegt, aber irgendwie klappte das nicht, weil irgendwie da klingelt und dort klingelt irgendwie war. Aber ich fand das schick, und das war so mein Kauf, wo ich mich noch gerne dran erinnere. Also für mich war es wirklich nicht die Begegnung der Menschen so, sondern eben einfach irgendwie rübergehen, was Praktisches kaufen, was man gebrauchen konnte, was man so in der DDR nicht bekam.
Wie war das denn eigentlich grundsätzlich, also jetzt von den Menschen und der Kultur und so weiter mal abgesehen? Ich weiß aus westlicher Seite von den Unternehmen her, als die Mauer gefallen ist, setzte relativ schnell ein Run ein. Man rannte los und sagte, hier die DDR und auch die anderen Ostblockländer, wie man sie ja noch nannte, die dann alle freizügig und offener wurden, das waren ja weiße Flecken auf den Landkarten der Handelsriesen und der Unternehmen. Das waren ja alles Menschen, die konnten nicht konsumieren, die hatten ein unglaubliches Nachholbedürfnis, und es war ja eine Goldgräberstimmung.
Die mussten jetzt versorgt werden mit den roten Telefonen.
Die sind ja alle losgelaufen, also am Anfang musstet ihr noch rüberkommen, aber die Handelsketten sind ja sofort und haben verzweifelt geguckt, wo gibt es denn Ladenflächen, weil es gab ja die Ladenflächen auch gar nicht. Ihr hattet ja, die Konsumläden waren das eigentlich, glaube ich, das Größte, wenn man von den Kaufhäusern mal abgeht. Das heißt, das, was ein Supermarkt brauchte an Fläche, war gar nicht so einfach zu finden, um da aufzumachen. Und auf einmal gab es Werbung, die bunte Welt der Werbeversprechen. Wie war das? War das ein riesiger Kulturschock, dass man das jetzt hatte? Oder war es einem auch irgendwann vielleicht zu viel? Oder fühlte man sich irgendwann auch mal behumst von der Werbung, weil die ja einen freundlich angelogen hat? Oder kam dann der böse Versicherungsvertreter, der einem irgendwelche Dinge verkauft hat, die man gar nicht brauchte? Also wie waren so Kontakte mit der kapitalistischen Marketingwelt?
Also man hatte ja, ich glaube, was der DDR so ein bisschen den leichten Übergang oder uns DDR-Bürger den leichten Übergang verhalf, war ja, dass die Währungsunion erst 1. Juli 1990 war. Bis dahin hatte man sein Begrüßungsgeld, ich weiß nicht, ob es nochmal welches gab im neuen Jahr, egal, jedenfalls man hatte das Begrüßungsgeld, in den Geschäften gab es kaum Westartikel, viele, die viel DDR-Geld hatten, haben es umgetauscht, hatten damit mehr Westgeld, konnten drüben was einkaufen, aber das, was du beschrieben hast, dass sozusagen das rüberkam, hier Gewerberäume suchten, Geschäftsräume suchten, um Waren anzubieten, das war erst so mit der Währungsunion, wo die Währung sozusagen eins wurde, dann war das DDR-Gebiet sozusagen die große Oase für Geld verdienen, mit allem, was dazugehörte, mit Versicherungsmaklern, mit Gebrauchtwarenhändlern, die in
Videorekorder.
Audi Videorekorder, Videotheken machten auf.
Autohändler.
Alles. Ja. Also das war, ansonsten, ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, ewig lange noch meinen Trabi gefahren.
Ja.
irgendwann 1990, musste dann gegen einen alten Audi A80 herhalten. Und ich glaube, diese Zeit war nachher auch sehr stark geprägt von den Überlegungen, wie geht's weiter? Mhm. Du hattest es zu richtigerweise gesagt, dass mit der Wende in der DDR nicht die Angliederung, die Vereinigung in der Rede war. Man fing an zu diskutieren, wie geht's wirklich weiter. Ich denke an den Aufruf für unser Land von zahlreichen Kulturschaffenden, ja. Die sagten, lasst uns überlegen, was wir mit dieser DDR machen, dass wir uns reformieren, es wird zwei deutsche Staaten bleiben und allmählich diesen Übergang machen. Aber Kohl hatte recht schnell gesagt, blühende Landschaften. Ja. Modrow, der ja dann im Frühjahr 1990 an die Macht kam bei den ersten freien Wahlen, ich glaube im März, 17. März, mhm, ja. Der an die Macht kam, sprach auch sehr schnell von Deutschland eigentlich Vaterland und damit war die Geschichte der DDR besiegelt und jegliche Veränderung nicht möglich gewesen.
War für dich die ganze Zeit die Angst etwas kleiner, weil du wusstest, ich bin Beamter in Anführungszeichen, ich bin Polizist, also für mich geht es auf jeden Fall weiter. Was machte deine Frau beruflich, wenn ich fragen darf?
Meine Frau war zum damaligen Zeitpunkt Krankenschwester gewesen in der Arztpraxis. Mhm. Ist sie heute noch dort?
Ja, und wusste vermutlich, das ist schon auch so ein Beruf.
Ich glaube, es war gar nicht so richtig, mir war das gar nicht bewusst, war kein Thema. Okay. Fakt ist eins, dass meine Dienststelle schnell aufgelöst wurde, November, Oktober 1989. Diese Fahndungsgruppe wurde aufgelöst.
Da schon,
wenn man sagte, jetzt braucht keiner mehr auf der Straße rumrennen und Fahnder spielen, um politische Straftaten zu verhindern. Ja. Ich bin dann nach Prenzlauer Berg gekommen, auf eine Revierkriminalstelle und habe Kellereinbrüche bearbeitet und Wohnungseinbrüche. Und ja. Kurioserweise kriegten wir einen Fall, da sagte jemand, ich bin aus dem Knast gekommen und komme in meine Wohnung und sehe, wie jemand meine Wohnung ausräumt. Und wir fahren dahin in Prenzlauer Berg und der die Wohnung ausräumte, sagte, ich dachte, die alle haben gesagt, die ist unbewohnt. Ich dachte, du hast im Westen abgehauen, dann mache ich meine Wohnung leer. Ja.
Wunderbar.
Und der sagt, ich war nicht im Westen, ich war im Knast.
Ich war im Knast.
Und doof.
Ja.
Also so eine Geschichte gab es da. Also wurde aufgelöst und war dort gewesen bis zum der Vereinigung der beiden Polizeibehörden 1990. 1. Oktober 1990. Und mit der Einführung der D-Mark kam natürlich die große Schwemme. Es gab die ersten Versicherungsvertreter, Kollegen haben nebenbei bei Versicherungen gearbeitet, Autos wurden angeboten, Waren wurden gekauft. Ich glaube, 1990 bin ich mit meiner Familie das erste Mal auf Usedom gefahren.
Ja.
Es war eine Besonderheit, denn wir kriegten, es war der Ministerrat der DDR hatte ja eigentlich, die Betriebe hatten ja alle eigene Ferienobjekte, Ferienplätze. Und der Ministerrat, der damals für den DDR-Bürger unerreichbar war, öffnete seine Ferienobjekte für jedermann. Und ich weiß noch, wir konnten uns irgendwie da bewerben. Und da fuhr ich im Sommer 1989 mit meinem kleinen Sohn, dem roten Trabi, voller Windeln, Wegwerfwindeln. Die gab es in der Greifswalder Straße, ich glaube, für ein Stück, ein Euro oder eine Mark oder irgend sowas.
Eine Mark.
Haben wir die gekauft, das ganze Auto vollgestopft für 14 Tage, weil das natürlich was Tolles war. Und den Beifahrersitz rausgebaut, den Kinderwagen darin gestellt. Ich glaube, die Polizei und TÜV und sowas gab es ja nicht. Und insofern, das war so unsere erste, also weggefahren, dass wir sagen, wir fahren irgendwo hin, wo wir bis jetzt nicht hinfahren durften, bin ich eigentlich sehr, sehr spät erst.
Okay.
Ja.
War das, also wie gesagt, es wird ja rückblickend von vielen Leuten immer gesagt, ja, das waren ja alles Wirtschaftsflüchtlinge und die wollten ja schnell wieder vereinigt werden, weil sie kaufen wollten, konsumieren wollten und das alles nachholen wollten. Das ist ja natürlich in der Vereinfachung so garantiert nicht richtig. Aber wie schnell hat man sich an die wahren Welt gewöhnt oder wie sicher fühlte man sich der Umgang oder auf andersrum gefragt, gab es sowas, weil auch das gerade momentan viel erwähnt wird, denn es gab so diesen Minderwertigkeitskomplex. Gab es einen Minderwertigkeitskomplex, dass man sagte, wir Ostdeutschen, wir haben nicht das Auftreten der Westdeutschen oder wir haben nicht das Leben, wir kennen uns nicht so gut aus. Gab es da so einen Moment, wo man sich klein fühlte?
Also ich persönlich kann mich nicht daran erinnern. Und ich würde heute sagen, es hing sehr stark von den persönlichen Erlebnissen ab.
Ja.
Wenn ich natürlich konfrontiert werde mit Anfeindungen, mit dass man minderwertig sei, hat man das vielleicht eher empfunden. Ich hatte das Glück, es nicht so erlebt zu haben. Was den Konsum anbelangt, wie man damit klar kam, ich glaube, wir hatten unglaublichen Hunger darauf, das zu besitzen oder zu nutzen, zu haben, was man über Jahre hinweg nur in der Werbung gesehen hat. Ich weiß noch, wie wir in meinem Familie am Abendbrottisch saßen und ich dann irgendwann sagte, guck mal, hier sind alles nur Westprodukte. Schöne Margarinepackung, die Käse, ich glaube, es war noch nicht im Aufrei, zum Aufrei, aber irgendwie, es sah irgendwie alles anders aus, alles besser, schöner, farbiger. Ob es geschmeckt hat, weiß ich jetzt nicht mehr, kann ich mich nicht dran erinnern.
Bestimmt.
Aber es ging natürlich mit der Währungsunion, hatte man ja über Nacht quasi, also fast alle, also die Lebensmittelgeschäfte komplett umgeräumt, die wurden ausgeräumt und die neuen waren reingeräumt. Und ich weiß noch, wie ich mit meinem Kollegen, wir arbeiteten damals in Prenzlauer Berg, Greifswalder Straße, Ecke, heute ist die Danziger Straße, und wir sind um 10 losgegangen, irgendwo was für unseren ersten Westgeld zu kaufen, und wir hatten Knoppers gekauft. Morgen ist halb 10 in Deutschland.
Morgen ist halb 10 in Deutschland.
Das darf man ja nicht vergessen. Ihr habt ja die Westwerbung sehen können. Ihr hattet ja Westfernsehen, also zumindest die Ostberliner konnten ja die Sender empfangen.
Ja.
Das heißt, so ein bisschen wart ihr mit der Welt ja bekannt bereits. Es war ja nicht komplett neu dann. Ja. Und auf einmal waren die Waren dann auch greifbar.
Ich glaube, das war der entscheidende Punkt. Man kannte es und jetzt konnte man es kaufen.
Ja.
Das war einfach... Und es wurde ja angeboten. Es war ja wirklich nicht so, dass man sagt, wir packen mal ein paar Westprodukte mit in die Regale, wo die sonst mit Ostprodukten gefüllt waren. Es war ja einfach so ein kompletter Wechsel da.
Ja.
Einfach was weg.
Da war man auf Zack.
So. Ja, es ist ja auch im Nachhinein, reden ja heute von Ostpro, von Ostprodukten, die ja wiederkommen und ja auch erfolgreich wiederkommen, ob das Zörbiger Marmelade ist, ob das Nudossi ist, ob das, also ich kann mich daran erinnern, damals auch eine große Hallo Kampagne, ja, Hallo und Kula, aber F6.
Bautzner Senf.
Ja,
was war der Würstchen?
Der ist immer erfolgreich gewesen, gefühlt.
Ja, immer noch. Ja. Aber F6 als Ost-Zigarettenmarke zum Beispiel, das war so das erste Werbeplakat für eine Ostmarke, war, glaube ich, F6 tatsächlich, das ich mal dann vor Augen hatte, die also versucht haben mitzuhalten. Viele sind verdrängt worden, weil auf einmal nur die Westwaren in den Läden drin waren und die Ost erstmal rausgeschmissen wurde nach dem Motto, die haben wir jetzt 30 Jahre lang gehabt, die wollen wir nicht mehr. Und haben ja dann gefühlt 10, 15 Jahre später eine Renaissance erlebt, weil man sagte, ach doch, eigentlich war das ganz lecker und ich möchte den Geschmack von früher wieder haben. Ja, also es gibt jetzt ja eine Menge, auch eine große viele Erfolgsgeschichten, wenn man nur an Rotkäppchen-Sekt denkt, die ja dann auch angefangen haben, westdeutsche Sektkellereien aufzukaufen und sich da groß zu machen. Also es war ja eben nicht alles unlecker, sondern das Neue war erstmal das Interessante und das Alte hat man dann vermisst.
Aber es gab für euch nicht den Moment der Übervorteilung, dieses Gefühl, dass man sagt, die ziehen uns hier über den Leisten, oder gab es so einen Punkt? Das ist ja das, was man immer hört. Gab es?
Gebrauchtwagenmarkt.
Gebrauchtwagenmarkt.
Ja.
Die Verbrecher.
Wie die alle rüberkamen und dann uns irgendwelche Autos präsentierten und wie toll der ist. Und man stand davor, man war von diesem Westauto fasziniert, guckte so ein bisschen, was das kostet, wo kriege ich das Geld her. Und letzten Endes hat man da... Ich habe kein Auto gekauft, aber ich glaube, das war so. Genauso mit den Versicherungen.
Mhm.
Was brauchst du? Du brauchst eine Lebensversicherung, wenn dir das passiert, wenn du einen Unfall hast, Unfallversicherung, all diese ganzen Dinge.
Glasbruch.
Mit denen Scharen von Versicherungsvertretern über die Bevölkerung herfielen und ihnen sozusagen Versicherungen verkauften. Und das war auch sehr schnell, wo dann auch kritisch zu sein. Und wenn dann klingelt, der eine wollte Spione verkaufen an der Wohnungstür, der nächste wollte Versicherung verkaufen, der nächste verkaufte Zeitschriften. Also es war ja irgendwie so, oder neues Schloss einbauen und so eine Sachen alles, Satellitenschüsseln und was auch immer.
Man gab sich die Klinke in die Hand, wie man so schön sagt.
Und dann gab es aber auch so unter den Kollegen, unter den Freunden, Bekannten auch sehr schnell Erfahrungsaustausch. Wenn man sehr schnell wurde man so, sei vorsichtig und mach nicht das und dies und jenes. Also man hat diese Aufklärungsarbeit selber organisiert oder selber wahrgenommen, was... Gab ja keinen, der jetzt Stift und Warentest, weiß nicht, wann ich die entdeckt habe, viel später.
Ja, du hast im Vorgespräch gesagt, Mensch, das hätte man ja 89 eigentlich verteilen müssen, schon die Stiftung
Warentest. Ja, gleich. Kein Blumen, kein Sekt, Stift und Warentest.
Stiftung Warentest, ja.
Ja, es ist ganz, also es war wirklich, glaube ich, eine Wildwest-Manie und eine Goldgräberstimmung. Ich hatte früher, also vor 10 Jahren, als ich da auch viele Auszubildende unterrichtet habe, auch viele Menschen, die aus Weißrussland oder aus der Ukraine dann jetzt hier in Berlin waren und hier gelebt haben und dann auch sich haben ausbilden lassen. Und die erzählten dann immer, oder gerade wenn es auch Umschüler waren, die haben immer gesagt, Bartel, du kannst dir das gar nicht vorstellen, wie wir verarscht worden sind, weil wir kannten das alles nicht. Wir wussten nicht, dass Werbung lügt. Ihr im Westen wusstet das, dass man Werbung nicht glauben darf. Wir haben das alles für bare Münze genommen und dachten, das sind Produktinformationen und haben das alles geglaubt und sind wirklich doll über den Tisch gezogen worden, haben teilweise viel Geld verloren, weil wir die Erfahrung nicht hatten, wie man damit umgeht. Wir haben nur gesehen, es ist jetzt da, es ist verfügbar und wir wollten es natürlich haben. Aber da haben, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen auch sehr viel Lehrgeld gezahlt dann.
Der heiße Scheiß. Nun wird es heiß, denn es kommt der heiße Scheibenkleister. Scheiße sagt man natürlich nicht. Ob top oder flop, Marketing rät ab oder zu.
Der heiße, wir dürfen ja nicht sagen, Markus, haben wir uns ja fest vorgenommen. Manchmal gelingt uns das auch. Wir haben heute wieder einen Buchtipp für euch. Ich habe ein Buch gelesen, Markus hat es quer gelesen und wir dürfen jetzt darüber sprechen und euch eine Richtung geben, ob wir dieses Buch empfehlenswert halten oder nicht. Der Titel des Buches
lautet Der unvernünftige Kunde mit Behavioral Economics irrationale Entscheidungen verstehen und beeinflussen, geschrieben von Florian Bauer und Hardy Koth. Und ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass dieses wunderbare Wort Behavioral Economics eigentlich der Herr Lehmann sagen sollte, weil der ja ständig in England ist und das viel besser aussprechen können sollte als ich natürlich. Aber gut, er hat mich reingelegt.
Ich habe ihn reingelegt. In diesem Buch, ihr Lieben, geht es um das Thema, klar, Nomen est Omen, im Titel steht es, es geht um die menschlichen Kaufentscheidungen und ob diese rational getroffen werden. Das Buch stellt sich die gute und wichtige Frage, gibt es den Homo Ökonomicus, gibt es ihn wirklich? Im B2C, also im Handeln von Business to Customer, also mit uns Privatkunden, da sind diese Entscheidungen in jedem Falle, das ist unser täglich Brot, werden Kaufentscheidungen auf jeden Fall spontan und emotional getroffen.
Ja. Wir müssen mal ganz kurz festhalten, das ist ja ein Fachterminus, der Homo Ökonomicus, was damit eigentlich gemeint ist. Tatsächlich hat die Wirtschaftswissenschaft für lange Zeit angenommen, dass wir wirtschaftlich denkende, rationale Menschen sind. Der Homo Ökonomicus ist jemand, der, wenn er eine Kaufentscheidung treffen soll, sich tatsächlich vorher ausreichend informiert, auch über alternative Angebote, dann in sich geht, all diese Informationen miteinander vergleicht, um dann letztendlich die bestmögliche Entscheidung für sich zu treffen, das heißt den geringstmöglichen Preis für das bestmögliche Produkt zu bezahlen oder eben den höchstmöglichen Preis für alles, was er kriegen kann. Letztendlich haben wir jetzt seit 10 Jahren, 15 Jahren ungefähr eine neue Forschungsrichtung, die Verhaltensökonomie, was ja nichts anderes als Behavioral Economics heißt. Und die Autoren der Verhaltensökonomie haben relativ schnell festgestellt, dass dieser Homo Ökonomicus eine Legende ist. Den gibt es nicht, sondern wenn es um wirtschaftliche Dinge geht, dann sind wir eher ein Homo Bekloptus. Das heißt, wir verhalten uns hochgradig irrational.
Ja, und die gerade von Markus genannten Fakten, die haben wir festgehalten und die sind auch in der Literatur bereits festgehalten, eben für den Bereich B2C, also für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen und schönen Dingen an den Privatkunden. Jetzt können wir uns fragen, aber im B2B-Umfeld, also Business to Business, da wird das doch wohl hoffentlich nicht gelten. Dort werden Kaufentscheidungen doch auf alle Fälle bewusst und auf Basis von Fakten, Excel-Bewertungstabellen, dem positiven wie negativen, der SWOT-Analyse und was man auch alles noch hinzuziehen kann, um Kaufentscheidungen zu treffen, getroffen. Oder nicht, Markus?
Ja, das ist eine gute Frage. Und wenn wir uns im B2B-Bereich tatsächlich mal umschauen und sehen, es sind natürlich komplexe Kaufentscheidungen. Es sind Kaufentscheidungen, wo man viele Angebote einholt, wo wir oftmals auch sogenannte Buying Centers haben, also wo nicht nur einer die Einkaufsentscheidung fällt und trifft, sondern tatsächlich viele vom Abteilungsleiter über den Produktionsleiter, über viele andere, die damit umgehen müssen, arbeiten müssen, diese Entscheidung treffen sollen. Es wird immer komplexer, aber dieser hohe Grad an Komplexität bedeutet nicht, dass man nicht auch hier wieder auf Kurzschlüsse zugreift und dem einen oder anderen der einen oder anderen Irrweg erliegt im Grunde genommen.
Die Kaufentscheidung wird uns auch im Business eben schwerer gemacht. Wir blättern nicht nur noch im Fachkatalog und wir gehen nicht nur noch auf Fachmessen, sondern auch im B2B-Bereich sind wir über Social Media, Instagram, Facebook und vieles mehr mit B2B-Angeboten konfrontiert. Und das Buch stellt sich und stellt uns zunächst einmal die entscheidende Frage, gibt es den rational entscheidenden Kunden? Und die Antwort ist kurz und klar, Markus.
Nö.
Nö, sie ist, könnte kürzer nicht sein und klarer nicht sein. Es gibt ihn nicht und es gibt ihn eben ausdrücklich auch nicht im sonst so nüchternen, vermeintlich nüchternen B2B-Umfeld.
Ja, man sieht das zum Beispiel, etwas, was ich mit meinen Studenten auch gerne bespreche, dieses legendäre Beispiel der drei Waschmaschinen. Jetzt habe ich 28 Mal Beispiel in nur wenigen Sätzen gesagt, das ist eine hohe Kunst, machen Sie mir das bitte nach. Und in diesem Fall, der, glaube ich, seit den 70ern immer wieder überprüft wird, stellt man eben drei Waschmaschinen nebeneinander, eine für 2,99, eine für 3,99, eine für 4,99. Welche Waschmaschine verkauft sich wohl am meisten? Ich kürze jetzt an dieser Stelle ab, die in der Mitte für 3,99. Das liegt damit, dass wir Menschen, egal in welcher Funktion, ob als Privatmann oder eben auch als Business-Entscheider, zur sogenannten goldenen Mitte tendieren. Wir vermuten in der Mitte immer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Das heißt, die Waschmaschine für 2,99 ist vielleicht ein Auslaufmodell, das ist doof bei Waschmaschinen. Die für 4,99 hat Programme, die kein Mensch braucht, Einzelsocken, Waschprogramm, Sportwäsche. Wir vermuten das Beste in der Mitte. Wenn ich jetzt die für 4,99 verkaufen möchte, dann nehme ich die für 2,99 weg, stelle eine für 5,99 daneben und siehe da, schon verkauft sich die für 4,99 überdurchschnittlich gut. Was nicht heißt, dass die anderen beiden sich nicht verkaufen würden, aber die in der Mitte verkauft sich immer deutlich besser.
So ist das und das Buch gibt eben verschiedene Beispiele und Einblicke in die Entscheidertypen. Vieles ist altbewährt, so wie das Beispiel der Waschmaschine. Hier in dem Beispiel wird das, oder hier im Buch wird dieses Thema Preisstruktur und dieses Dreipreismodell an einem anderen Beispiel, nämlich an einem Zeitschriftenabo aufgemacht. Das Buch ist sehr verständlich geschrieben, also ist für Menschen mit tiefem Marketingverständnis, so wie für uns, fast ein bisschen leicht im Sinne auch eben der Tiefe, die man hier ansetzt, aber durchaus interessant. Es gibt auch ein paar schöne neue Ansätze, die ich mitnehmen konnte aus diesem Buch. Preisstruktur ist ein Beispiel. Es gibt ein zweites Beispiel, dass das Thema nur Nachlass eben nicht unbedingt und zwingend zu mehr Absatz führen muss, sondern dass vielmehr, und darüber haben wir schon in unseren ersten Folgen gesprochen und werden wir in den nächsten 100 Marketing-Folgen noch zu sprechen haben, Storytelling, es geht um den Bedarf, um den Kundennutzen, dass der im Vordergrund steht und hier macht man das am Beispiel des Automarktes auf.
Das mit dem Nachlass ist im Business-to-Business-Bereich tatsächlich ein großes Problem. Tatsächlich gibt es so den ein oder anderen Typen, der versucht, grundsätzlich den Preis zu drücken im Gespräch. Das kann man auch durchaus machen. Man sollte halt nur wissen, was man letztendlich benötigt. Die psychologische Auswirkung, wenn man sich einmal im Preis drücken lässt, ist dabei eine sehr ungesunde. Denn jeder Kunde, der es einmal geschafft hat, mich im Preis runterzudrücken und mir einen Nachlass rauszuleiern aus den Rippen, wird es wieder versuchen. Ja, wenn er einmal erfolgreich war, wird er es auch beim nächsten Mal machen. Das heißt, wir kommen da in eine sehr ungute Spirale hinein. Und das Allerschlimmste ist, wenn er das dann auch noch anderen Unternehmen erzählt, dass er den Nachlass bei uns bekommen hat, dann werden die das natürlich auch versuchen. Und irgendwann habe ich mir dann meine Marge damit zerschossen. Also ein hochgradig gefährliches Thema, ständig mit Nachlässen zu arbeiten.
Ein schönes Beispiel, finde ich, und das ist eben sehr schön greifbar beschrieben. Wir Kunden denken total gerne in Prozenten. Das ist ein weiteres Beispiel, das hier als Entscheidertypus genannt wird. Wir nehmen euch mal mit in den Mediamarkt und wir wollen da was kaufen. Wir nehmen mal an, das kostet 25 Euro. Und jetzt erfahren wir, dass das identische Produkt 5-6 Kilometer weiter in einem anderen Geschäft nur 20 Euro kostet. Was machen wir? Zumindest einige bis viele, sagen wir mal, wenn wir den Statistiken glauben können und auch unserer eigenen Erfahrung. Wir fahren die 5-6 Kilometer und sparen die vermeintlichen 5 Euro. Gucken wir in ein anderes Verhältnis, Markus. Und zwar, wir wollen was für 10.000 Euro kaufen. Und wieder ist es 5 Euro günstiger zu haben, wenn wir 5 Kilometer fahren würden. Was machen wir, Markus?
Das kannst du mir nicht fragen, weil ich würde, faul wie ich bin, niemals 5 Kilometer für irgendetwas fahren. Ja. Aber die Autoren argumentieren dann natürlich anders.
Die argumentieren ganz anders, denn Gucken wir nochmal genau auf die Zahlen. Der Wert der 5 Euro potenziellen Ersparnis hat sich nicht geändert. Und jetzt müssen wir uns fragen, und fragt sich auch der Autor, und fragt die Entscheidertypen, entweder sind die 5 Euro uns das wert, 5 oder 6 Kilometer zu fahren, oder eben nicht. Was machen wir? Wir denken uns, Blödsinn. Genau wie Markus, dafür 5 Kilometer fahren. Bei dem 10.000-Euro-Kauf spielen für uns die 5 Euro plötzlich eben keine Rolle mehr. Genau wie Markus das gerade aus dem Bauch übers Rückenmark gerade genannt hat. Der Grund, wir bewerten Dinge nicht absolut, sondern relativ in Prozenten. Das sehen Sie im Grunde, oder das sehen wir in jeder Preisverhandlung mit den Einkäufern. Und das ist auch der Grund, warum es so viele Mondlistenpreise gibt.
Ja. Eigentlich sollte es die gar nicht geben, aber es sind halt, wir haben das bald wieder, Black Friday und wie sie alle heißen,
genau,
wo mit Preisen rausgegangen wird und dann kommen diese unglaublichen Preisabschläge, jetzt 23%, 30%, 35% günstiger. Wir Menschen reagieren, und auch das ist so ein Fall des Homo Bekloptus in Wirtschaftsdingen, auf die große Zahl, auch auf die große Prozentzahl. Zunächst einmal muss immer klar sein, dass Prozentzahlen Verhältniszahlen sind. Und wenn ich die Grundverhältnisse nicht kenne, die Grundzahlen, dann sagt eine Prozentzahl mir erstmal gar nichts aus. Und zum Zweiten muss man eben gucken, diese Preise, die dort genannt werden, die mögen stimmen. Das war vielleicht mal eine Preisempfehlung vom Händler, die aber tatsächlich zu keinem Zeitpunkt im Handel verlangt worden ist. Oder es waren Preise, die vor 5 Jahren tatsächlich mal Einstiegspreise waren, die aber schon in den letzten 4, 6, 8, 12 Wochen überhaupt nicht mehr aktuell waren. Also auch hier werden wir mit großen Zahlen vor dem Prozentzeichen gelockt. Und wenn wir da nicht kritisch sind und aufpassen, ob jetzt Business to Business oder Business to Consumer, fallen wir hier in eine böse Falle hinein.
Ja, und da können wir es mit dem guten alten Kalenderspruch halten, wer 50% Rabatt geben kann, war vorher mindestens 40% zu teuer, und das Buch löst das genau auch danach auf.
Also ganz kurz, und ich habe eine Handelsvergangenheit und eine düstere Handelsvergangenheit. Wir hatten im Handel immer diesen wunderbaren Spruch gehabt, Rabatt, mein Freund, das lass dir sagen, wird vorher immer draufgeschlagen. Das heißt, das, was wir später an Rabatt geben müssen oder wollen, haben wir vorher in den Preis bereits einkalkuliert.
Im Buch gibt es noch viele weitere Beispiele, die einem viele Entscheidungen klarer werden lassen. Das also versucht, die Frage zu beantworten, den Homo Ökonomicus, ob es ihn wirklich gibt oder nicht, auch interessant geschrieben und macht Spaß zu lesen. Und wer sich für das Thema Preisstruktur und auch so ein bisschen das Thema Kundenpsychologie, Verkaufspsychologie interessiert, ist hier gut aufgehoben. Es gibt noch eine schöne Typologie, die hier aufgemacht wird, Schnäppchenjäger, Preisbreite, auch etwas, das dir in deinen Vorlesungen ja viel Spaß macht, Markus, Gewohnheitskäufer, Gleichgültige. Also kurzum, das Buch bringt viel Bekanntes, aber auch ein paar neue Sichtweisen. Für mich lesenswert und für uns hier diskutierenswert.
Das Buch heißt Der unvernünftige Kunde, ist geschrieben von Florian Bauer und Hardy Koth und ist im Redline Wirtschaftsverlag erschienen.
Kostet 24,80 auf den einschlägigen Portalen.
Die dumme Antwort auf die kluge Frage. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Ihre Fragen zum Marketing beantwortet von unseren Dummies Markus und Benjamin. Die dumme Antwort auf die kluge Frage.
Die Frage, die wir uns heute stellen, die wir dir als erster stellen, lieber Markus. Es gibt einen neuen Trend in den Konzernen und im gut aufgestellten Mittelstand. Das nennt sich Course-Marketing oder Woke-Marketing. Es gibt dafür Kampagnen und Woke aus dem Englischen für Aufwachen. Und das soll die Marken, das verführt die Marken dazu, uns Verbraucher, uns Konsumenten, na sagen wir mal, uns gesellschaftlich wach zu rütteln. Was sagst du dazu?
Ja, es heißt auch teilweise Purpose-Marketing oder Course-Marketing, weil man eben ein Ziel verfolgt. Und da geht das ja schon los, ja, dass ich schon wieder das erste Mal Bauchkrummeln kriege, weil natürlich verfolgt Marketing und auch das Tun eines Unternehmens immer ein Ziel, und das ist Wirtschaftlichkeit. Ja, das heißt, man möchte Geld verdienen und man möchte idealerweise, wenn man dem irrigen Wachstumsglauben anhängt, ja immer auch noch mehr Geld verdienen als vorher. Und Marketing wird dazu eingesetzt, um Produkte eben auf den Markt zu bringen, erfolgreich auf den Markt zu bringen, viel abzuverkaufen. So, das ist aber nicht der Purpose, von dem hier gesprochen wird, sondern damit man das ein bisschen besser verkaufen kann, das stelle ich jetzt mal, fängt man an, gesellschaftliches Engagement vorzutäuschen, wäre jetzt ein böser Ansatz, sich gesellschaftlich zu engagieren, sagen wir es mal so rum. Und damit haben wir aber auch genau schon das Drama, und es ist eigentlich alter Wein in neuen Tüten, eine neue Bezeichnung für etwas, was es immer schon gab. Wir hatten vorher dieses CSR-Thema gehabt, dass man sagt, ein Unternehmen hat auch eine soziale Verantwortlichkeit, Corporate Social Responsibility. Und das ist auch alles richtig und das ist gut. Ich mag den Grundgedanken. Jedes Unternehmen sollte sich irgendwie sozial, ökologisch engagieren. Da habe ich überhaupt gar nichts dagegen. Wo ich etwas dagegen habe und wo es mir nicht mehr gefällt, ist, wenn dieses Engagement dafür eingesetzt wird, um Produkte zu verkaufen. Das heißt, von mir aus kann jeder Unternehmer einen Teil seines Gewinnes nehmen und ihn guten Dingen stiften und spenden. Und er kann von mir aus auch gerne eine PR-Aktion daraus machen, eine Pressemitteilung schreiben, das auf seine Website schreiben. Alles d'accord. Aber wenn ich auffordere und sage, du musst mitmachen, lieber Kunde, und wir haben hier einen Tag und ich verdopple den Umsatz für eine gute Sache, wenn du meine Möbel kaufst an dem Tag, dann ist das eigentlich schon wieder ein ganz großes No-Go, was wir hier haben.
Das hast du richtig gesagt, das ist eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen oder neuen Tüten. Das Thema für mich ist immer, und das ist auch das, was wir unseren Studierenden ja versuchen beizubringen, wenn sie in die Kommunikation, ins Marketing wollen, ist das Thema zunächst einmal ganz klar, sich zu positionieren, als Unternehmen zu positionieren, weil nur von dort aus dann auch Glaubwürdigkeit, und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt heutzutage, eine widerspruchslose Kommunikation möglich ist. Mhm. Heute viel wichtiger, weil wir viel mehr Kanäle haben. Früher, du hast gerade die Pressemitteilung genannt, ist eine Pressemitteilung geschrieben worden, die Firma XY spendet 100.000 Euro für ein Kinderhospiz, und dann ist das in 5 Zeitungen und in 3 Radiosendern erschienen, und dann ist das widerspruchslos auch kommuniziert worden, und dann fand man das idealerweise gut und richtig. Heute ist das anders.
Ja, und heute steckt ein Stück weit ein Kalkül dahinter. Es gibt der Begriff Vogue. Marketing ist so ein bisschen entstanden in diesem Sommer, natürlich wieder aus Amerika kommt. Es gab so 3 Aufhänger bei der ganzen Angelegenheit. Der eine Aufhänger war die Nike-Kampagne mit dem Colin Kaepernick, der American Football-Spieler, der sich geweigert hat, zur amerikanischen Nationalhymne sich zu erheben und dann auch von Trump ganz böse angegangen worden ist. Und Nike hat dann ihn als Werbegesicht groß plakatiert und hat gesagt, hier, wir unterstützen ihn und es muss auch Widerstand geben und freie Meinung und Ähnliches. Das war so der erste Step. Ganz, ganz viele Trump-treue Amerikaner haben dann daraufhin auch in den sozialen Netzwerken Bilder und Videos gezeigt, wie sie ihre Nike-Schuhe verbrennen oder sich das Nike-Logo aus den Socken rausschneiden. Und man hat ihnen also angedroht, dass Nike ganz böse Umsatzverluste machen wird. Tatsächlich hat Nike über die gelacht, weil sie haben ihren Umsatz nicht verringert, sie haben ihn deutlich erhöht, weil natürlich die mit einem guten Gewissen, die sagten, das finden wir toll und da geht einer dagegen und Trump ist blöd, noch lieber Nike-Produkte gekauft haben. Das heißt, auch hier das Kalkül zu sagen, na okay, wir verlieren so ein paar Quatschköpfe und so ein paar Querulanten, auf die wir sowieso nicht haben wollen, diese hinterweltlichen Hillbillies, ja, dafür gehen wir lieber in diese urbanen Städte rein, in die Großstädte, wo eigentlich auch eher unser Publikum dann vielleicht sitzt. Das ist in Kauf genommen worden. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht eine Haltung. Und wenn wir darüber reden, wie Firmen auftreten, dann muss man ja eine Haltung heutzutage haben. Aber das ist eine Haltung, die recht risikoarm war. Der zweite große Aufreger war in diesem Jahr die Gillette.
Für das Beste immer.
Die Gillette-Kampagne in den Vereinigten Staaten, die anfing, das Männerbild zu zerpflücken und zu sagen, was heißt es heute eigentlich, ein Mann zu sein? Und es geht eben nicht mehr darum, dass man dämliche Witze macht und dass man grapscht und dieses tut, sondern dass Männer eben offen sind und weich sind und alles.
Auch das sensible Wesen,
ja. Mit einer sensiblen Haut, wo dann eben die entsprechende Klinge auch besser rübergleiten kann. Und also auch hier ging es natürlich um die Positionierung und den Verkauf und um ein Marketingthema. Und auch hier haben sich ganz viele Leute aufgeregt und gesagt, ja, ich will aber hier weiterhin mit meiner Axt in den Wald gehen und kleine Bäume fällen können oder ähnliches. Und immer müssen wir Männer uns verändern und weich werden. Und hier, das sind die bösen Frauen, die das Patriarchat beenden wollen. Auch da hat Gillette gesagt, das nehmen wir gerne in Kauf, weil auch hier die Masse der Befürworter, die gesagt haben, ja, das ist ja mal toll, dass so ein Unternehmen kommt und man den Mann neu definiert, deutlich größer war. Und natürlich, mal ganz nebenbei, führen solche Dinge auch immer dazu, dass darüber berichtet wird. Nicht nur in den Online-Medien, wo ich natürlich Retweets habe und Likes kriege, sondern natürlich hat auch die Presse und das Fernsehen und das Radio darüber berichtet. Das heißt, ich habe eine schöne Reichweite damit bekommen. Das dritte Ding, was wirklich furchtbar ist, und ich werde auch hier wieder alle drei Spots auf unseren Marketing-Blog stellen, www.marketing.de, wie ich das immer mache, die Bilder, die Videos, über die wir sprechen, finden sich dann dort wieder, war der Pepsi-Spot mit Kendall Jenner, ist das, glaube ich, gewesen, einer aus dieser lustigen Jenner-Familie. Ein übles Machwerk, ja, wo also eine Demo stattfindet und sie wird gerade irgendwie geschminkt und dann reißt es sie von diesem Schminkstuhl und sie greift sich die nächste Pepsi und läuft dann bei dieser Demo mit. Und bei dieser Demo sind alles nur hochgestylte, tolle junge Leute. Also das ist so in der Künstlichkeit unerträglich. Und da hat man auch gesagt, Pepsi hängt sich jetzt hier an die rebellischen, protestierenden jungen Leute ran und hat da so eine super Bonbon-Essen Ästhetik und das geht nun gar nicht. Ja, und da hat man angefangen drüber zu gucken, was machen die Unternehmen da. Letztendlich nichts Neues. Ich sage nur Duff-Kampagne, die jetzt mittlerweile gefühlt 15 Jahre alt ist, die dann sagten, wir nehmen eben keine Size Zero Models mehr, um unsere Körpercreme zu verkaufen, sondern eben auch die etwas fülligeren, um auch damit eben ein Nachdenken über Body-Shaming anzuregen und zu zeigen, auch Frauen, die nicht irgendwelchen Modelmaßen entsprechen, haben eine unglaubliche Schönheit. Auch das ganz wichtig, ganz schön, ganz toll, aber es diente zum Verkauf von Bodylotion.
Und nochmal im Vergleich zum klassischen CSR, das wir schon lange kennen, ist das Thema Glaubwürdigkeit ein riesiges Thema.
Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht, dass im Thema CSR die Firmen da mit einem nachhaltigen, weitreichenden Denken reingehen. Manche tun das bestimmt, aber bis zum heutigen Tage, wenn man sich die CSR-Berichte der Firmen einmal anguckt und fast immer kann man die sich downloaden auf der Firmenwebseite, das ist ein PR-Text. Das ist etwas, wo sich jemand hingesetzt hat und gesagt hat, was können wir eigentlich Gutes schreiben? Und da sind Dinge drin oftmals, wo ich sage, ey, das hat aber mit Social Response überhaupt gar nichts zu tun. Also wenn ein Mercedes-Benz in seinen CSR-Bericht reinschreibt und sagt, wow, wir sind hier unglaublich diverse und wir unterstützen auch die Gay-Community, weil wir den CSD unterstützen und man dann ein bisschen tiefer guckt und sagt, die haben den CSD gar nicht unterstützt, die haben dann einen Wagen hingestellt, den sie bunt bemalt haben mit einem großen Mercedes-Logo drauf, dann ist das keine CSR-Aktion. Und auch wenn man sich den CSR-Bericht mal runterlädt, den kann man, glaube ich, noch runterladen, von VW. Und zwar aus dem Jahr, wo es dann losging im späteren Verlauf mit der VW-Affäre. Ja, dann ist das ein Witz, was man da liest. Ja, also die streuen mit diesen CSR-Berichten den Leuten unglaublich Sand in die Augen. Das ist, wie gesagt, ein reines PR-Tool, was auch damit zusammenhängt, dass zwar alle Firmen, auch alle DAX-notierten Firmen, einen schreiben müssen, aber es gibt niemanden, der ihn kontrolliert. Das heißt, jeder kann da reinschreiben, was er will. Und jeder kann das auch in der Sichtweise reinschreiben, die er möchte. Das heißt, diese CSR-Berichte sind im Grunde genommen das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind. Und ich weiß, dass ich mir damit nicht viele Freunde mache. Aber das ist alles noch nicht wirklich transparent und ehrlich, sondern sehr schön gefärbt und wirklich mit einem Fuß schon über die Greenwashing-Linie drüber hinaus gestichelt.
Und wenn wir das Resümee daraus ziehen wollen, dann sind diese Aktionen im Moment ein Stück weit ehrlicher, weil sie eindeutig auf Reichweite gehen und eindeutig auf den Zack, auf den Knalleffekt gehen in dieser Überspitztheit, in der das gemacht wird?
Ob sie ehrlicher sind, weiterhin. Also ehrlich sind sie nicht. Und der Witz ist vor allen Dingen, dass sie auch nicht funktionieren. Also,
ja, also ehrlich im Sinne von, das ist für uns Verbraucher, also wer nicht ganz doof ist, ziemlich klar. So wie du es gerade gesagt hast, im Kleinen mit den CSR-Maßnahmen, wenn die irgendwie 5 Ballons aufhängen auf den Paraden, auf den Schulenparaden, Lesbenparaden, Diverse-Paraden, ist auch hier aber klar, da wird so viel Druck drauf gepackt, dass das natürlich einzig und allein der Bekanntheitssteigerung der Marke oder Brands letztlich ist.
Wobei ganz witzig, dass zumindest eine sehr aktuelle Studie zeigt jetzt gerade, ich muss kurz sagen, diese Kampagnen nicht funktioniert haben, weil das Vergessen und geht schnell und die Verankerung bei den Adressaten, dass das Unternehmen sich hier engagiert, wird nur dann zur Verankerung, wenn sie das kontinuierlich tun. Das heißt, eine punktuelle Kampagne kann mir vielleicht im Moment etwas Aufmerksamkeit bringen, aber die Leute lernen das nicht. Und ganz witzig, man hat also auch bei Nike abgefragt, gerade bei dieser Gen Z, also bei diesen Millennials, wie wir sie nennen, die alle gesagt haben, ja, also ich achte darauf, wenn ich was kaufe, ob das Unternehmen sich engagiert und ob das ein gutes Unternehmen ist. Über 80% der jungen Leute sagen das und behaupten das von sich. Und tatsächlich beim eigentlichen Kauf achten sie da nicht mehr drauf. Da gibt es andere Faktoren, die wichtig sind. Und in Amerika haben also 3 von 5 amerikanischen jungen Menschen gar nicht gewusst, bei der Abfrage, dass Nike sich hier engagiert hat. Und wenn ich also nicht eine Kontinuität habe, nochmals, wenn ich keine Haltung als Entwickler, als Unternehmen, dauerhaft, kontinuierlich und auch dauerhaft nicht scheue, vielleicht Konflikte einzugehen mit anderen Zielgruppen, dann werde ich damit nicht in die Köpfe hineinkommen. Dann bleibt das tatsächlich was Punktuelles und dann bleibt es ja ein Course-Washing, ja, oder ein Woke-Washing im Grunde genommen.
Und das gelingt eben nicht an einem Event oder in einer Woche, wo man sich für was auch immer stark macht, sondern das ist eher eine Entwicklung, die über Jahre geht. Ja. Haltung entwickelt sich.
Genau, und man darf auch nicht vergessen, und das Schlimme ist ja, ein Unternehmen fängt an, dann kommt das zweite, dann kommt das dritte, dann kommt 30. Das heißt, es wird dann inflationär. Wir hatten im Vorfeld drüber gesprochen, dieses Jahr zum CSD, ich habe noch nie so viele Unternehmen mit der Regenbogenflagge werben sehen, um zu zeigen, wir sind einer von euch, wir gehören dazu. Natürlich die Gay-Community mittlerweile eine sehr attraktive Zielgruppe, weil die auch viel Geld haben und gerne Geld ausgeben.
Doppelverdiener, keine Kinder.
Also die sogenannten Dings, Double Income, No Kids. Das war schon fast peinlich, ja, dass ich sagte, oh Gott, jetzt sind die alle aufgewacht in der Marketingabteilung, wir müssen auch was mit Regenbogen machen. Ja,
genau, man hört förmlich, komm, da müssen wir mitmachen, ja, macht mal schnell was.
Und das ist A, keine Haltung und B, übrigens, liebe Marketingabteilung, ist das auch keine Strategie, ja, zu sagen, wir müssen das machen, was die anderen machen, das ist langweilig. Und dann zu sagen, ich suche mir lieber wirklich etwas aus, wo wir uns dauerhaft engagieren, wo wir dranbleiben, wo wir gucken, wie
wo können. Wo wir uns entwickeln auch, ja, mit dem Thema.
Mit dem Thema entwickeln und wo wir uns auch mit dem Partner entwickeln, ja, den wir da unterstützen und den wir fördern und gucken, welche Kontaktpunkte gibt es da. Und dann kommt wahrscheinlich automatisch die Frage, müssen wir das überhaupt jetzt großartig nach draußen stellen oder tun wir das für uns, für unsere Mitarbeiter und auch für das Image, was wir eigentlich aufbauen und haben als Unternehmen, dann wird das Ganze vielleicht noch interessant. Aber dieses hektische Nachmachen ich sage es jetzt wieder bösartig, das Missbrauchen von solchen Symbolen, um eben irgendwie zu sagen, wir sind auch einer von euch, wir gehören dazu. Ja, das ist zu fadenscheinig und zu schnell zu durchschauen.
Damit haben wir hoffentlich gute Antworten auf gute Fragen gegeben und einen Einblick gegeben in diesen, nennen wir es mal, Trend, der sicherlich hier und da uns nochmal begegnen wird in den nächsten Wochen, Monaten.
Soll ich dir mal was sagen, lieber Benjamin?
Unbedingt, du darfst also mir alles sagen.
Erstens, wir sind am Ende unserer dritten Marketing-Marketing-Show angekommen. Und zweitens, wir haben bei der zweiten Folge unserer Marketing-Marketing-Show etwas vergessen.
Was?
Zu tanzen. Gesagt, bei der Show muss immer getanzt werden. Bei der ersten haben wir getanzt, bei der zweiten haben wir es vergessen.
Ja.
Ja, das heißt, wir tanzen jetzt einfach ein bisschen exzessiver. Mhm. Ja, nicht länger, aber dafür ein bisschen wilder einfach.
Wir tanzen mal Marketing.
Ja, wir können entweder die Buchstaben oder wir werfen jetzt beim Tanzen mal so die Arme von uns weg. Ja, ja, so richtig schön.
Ja.
Und jetzt machen wir wieder so ein bisschen.
Ziemlich aufgeregt.
Oh Mann, das geht aber ganz schön in die Arme.
Tschüss, ihr Lieben. Das war die Marketing 3.
Und in 14 Tagen sind wir mit Marketing 4 wieder hier.
Bis dann. Tschüss. Eine gute Woche. Gute Woche.
Das war's für heute, liebe Leute. Die Marketing-Marketing-Show ist vorbei. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt nichts mehr zu hören. Der Vorhang fällt. Doch bald schon kommen Sie wieder. Markus Bartelt und Benjamin Lehmann. Ihr Marketing-Team. Die Marketing-Marketing-Show ist eine Produktion der Podcastmacherei. www.podcastmacherei.de